Bonjour, ich melde mich vom Flughafen Paris-Orly, wo ich, nein, hier habe ich das Wochenende nicht verbracht. Ich habe es an der Sorbonne-Universität verbracht. Dort endet in diesen Minuten der ECHO-Event, der große UFO-Kongress, der seit anderthalb Jahren angekündigt war und der international für großes Aufsehen gesorgt hat, denn er war an der Sorbonne-Universität, das ist die wichtigste Universität, also ich sag mal die bekannteste Universität in Frankreich. Und an der Sorbonne-Universität, also dieses krasse UFO-Event, mit dabei waren, ich möchte ein bisschen Revue passieren lassen, was da passiert ist, damit ihr Bescheid wisst. Christopher Mellon, der ehemalige hochrangige, dritthöchste Geheimdienstler im Pentagon, Luc Digny, der Chef der UFO-Untersuchungskommission der französischen Luft- und Raumfahrtorganisation 3AF, Fabrice Bonvin, ein Schweizer Autor und super Freund, hat sehr, sehr gute Bücher geschrieben über UFOs und Bewusstsein. Philippe Guillemont ist ein Physiker vom Centre National de la Recherche Scientifique, also vom nationalen französischen Forschungszentrum. Also da geht es nicht um UFOs, aber er hat sich viel um die theoretischen Hintergründe des Antriebs und woher die kommen beschäftigt. Dann Avi Loeb war zugeschaltet per Zoom. Jacques Vallée, den man nicht weiter vorstellen muss. Eric Zürcher, ein französischer Nahkontaktforscher, sehr, sehr interessant. Und es gab dann auch noch, es wurden auch noch 15 Minuten einer neuen Dokumentation gezeigt von Dominique Filhol, ein bekannter französischer Filmemacher, der auch schon zwei andere wichtige UFO-Dokus auf Französisch gemacht hat. Und genau, also darüber möchte ich jetzt ein bisschen was erzählen, habe mir hier so ein paar Notizen gemacht, damit ihr Bescheid wisst. Christopher Mellon hat den Kongress eröffnet, ja, und hat eben über die über UAP und die außerirdische Hypothese gesprochen, hat also seinen Vortrag im Großen und Ganzen wieder so gehalten, wie er den 2022 in Barcelona gehalten hat beim Ufology World Congress. Also auch mit dem Widerspruch zwischen diesem angeblichen Fermi-Paradox, das ja dann immer sagt, ja, wenn das Universum so voll ist von Leben, wo sind sie denn dann alle? Und gleichzeitig hat aber das Militär ganz krasse UFO-Zwischenfälle registriert, die auf Intelligenz schließen lassen. Und das hat aber dann niemanden nachdenklich gemacht, weil sich eben der öffentliche Diskurs oder der Diskurs in den Massenmedien völlig abgekoppelt hatte von der Realität. Wie wir das ja auch heute noch beobachten, wenn es um UFOs geht, ist ja, ja. Eine interessante Sache hat aber Christopher Mellon erwähnt in seinem Vortrag, die er bisher noch nie gesagt hatte, und zwar, dass sie immer wieder in der Nähe von Militäranlagen und Atomanlagen große leuchtende, unbekannte Flugobjekte gesehen haben.
They are hovering around and investigating nuclear power plants. They're investigating military bases, it seems. They hover and they swarm. So at our Air Force base in Guam, which is our most important military base beyond Hawaii and the Pacific, a swarm of these things came in, maybe six or eight, went over to the most sensitive part of the base, and they were lit up. If this was a clandestine operation by some foreign power, you wouldn't expect them to leave the lights on.
So das erinnerte mich auch sehr an diese französische Drohnenwelle, die es, glaube ich, 2017 in Frankreich gab. Habe ich auch Chris Mellon drauf angesprochen, hat er gesagt, ja, das ist ihm auch bekannt. Aber was jetzt genau hinter dieser französischen Drohnenwelle steckt, das sind sie bis heute völlig ratlos. Ich habe also auch die Gelegenheit, ich habe ja auch selber viel darüber recherchiert, auch damals in Zusammenarbeit mit Andreas Müller von Grenzwissenschaft aktuell, haben wir da zusammen Artikel geschrieben. Ich habe jetzt auch nochmal mit Luc Digny drüber gesprochen, dem Chef-UFO-Forscher der französischen Luft- und Raumfahrtorganisation. Und der sagt eben auch, also er würde sich da nicht so festlegen, dass das alles Drohnen waren. Also er arbeitet Tür an Tür mit Leuten, die wirklich, also wo es wirklich klar ist, es waren Drohnen und die haben wirklich, also Drohnenpiloten, die aus dem fahrenden Auto heraus die Drohnen gesteuert haben, festgenommen. In einigen Fällen war das so. Aber es war hier eine Staatsschutzaffäre in Frankreich, weil die Dinger, diese Angriffe damals oder diese Überflüge über die französischen Atomkraftwerke, wo ja gar nichts fliegen darf, der Flugverbotszone, die waren ja richtig koordiniert. Das sind ja teilweise fünf fünf Atomkraftwerke zeitgleich von insgesamt über 20 Drohnen überflogen wurden, die weiter nicht voneinander entfernt sein konnten, im Norden, im Süden, im Westen von Frankreich, im Osten von Frankreich. Also das war schon wirklich eine sehr komische Sache und zwar auch über dem U-Boot-Stützpunkt Île-Longue in der Bretagne, ganz oben links. Crouzon, da wo die Franzosen ihre Atom-U-Boot-Flotte geparkt haben. Und während dort eine Übung oder Manöver stattfand, sind die also überflogen worden von UFOs. Ja, und das ist eben genau der Grund, warum eben auch selbst Luc Denis sagt, er ist sich da nicht sicher, was es damit auf sich hat. Also einige Sachen wirken schon komisch. Zum Beispiel, da gab es eine Sichtung beim Atomkraftwerk, bei einem Atomkraftwerk, wo ein Direktor gesagt hat, wir hatten hier keine Drohne, sondern wir haben UFO gesehen. Und er sagt auch, dass sie einen Fall von 1975 hatten am Atomkraftwerk Golfeck, wo eine Drohne, wo so ein riesengroßes dreieckiges Fluggerät gesehen worden ist. Und es war also lange in der Zeit vor den Drohnen, also das kann keine Drohne gewesen sein. Also das ist jedenfalls, das scheint ein Phänomen zu sein, auf das man jetzt gerade erst öffentlich zumindest aufmerksam wird, worüber man vorher noch nichts weiter gehört hat. Und ich gehe davon aus, wird Christopher Mellon das in seinem Vortrag so angeteasert hat, dass wir demnächst darüber noch vielleicht einiges erfahren werden. Dann ging es weiter mit Luc Denis. Und Luc Denis ist, wie gesagt, der große Chef. Also das ist wirklich ein großer, ganz wichtiger französischer offizieller UFO-Forscher. Wie gesagt, er arbeitet für den französischen Luft- und Raumfahrtverband. Das ist wie die Aeronautical and Astronautical Association in USA oder wie die deutsche Luft, was kann ich mit in Deutschland heißen, Luftfahrtgesellschaft oder so. Also das ist kein Staat, das ist keine staatliche Behörde, sondern das ist ein Verein, aber beinhaltet also Leute aus allen Rängen des zivilen und militärischen Luftfahrtbereichs, also Piloten, Fluglotsen, Sicherheitsleute, Geheimdienstler, Luftwaffe, solche Leute. Ja? Und dieser französische Luftfahrtverband mit diesen ganzen gemischt zivil-militärischen Mitgliedern hat also eine eigene Expertenausschuss, sie heißt Sigma 2, Sigma 2 heißt diese Kommission, und die haben jetzt schon x Berichte abgeliefert über UFOs. Sie haben also nicht nur Fälle in Frankreich behandelt, sondern sie haben auch Fälle in anderen Ländern mit einfließen lassen, die sie richtig mit richtigen krassen Experten versucht haben aufzuklären, und sie haben auch eine große Aufklärungsquote. Also das sind schon, ich höre, ich bin zu leise. Sehr viel lauter kann ich aber hier nicht sprechen, weil ich am Flughafen bin. Und ich will ja nicht, dass die Polizei kommt und mich hier hops nimmt. Aber der französische Luft- und Raumfahrtverband, diese Sigma-2-Kommission, hat also schon viele UFO-Berichte abgeliefert und ist also eindeutig zu der Schlussfolgerung gekommen, dass da ein echtes Phänomen ist, was ein echtes Problem darstellt für die Luftsicherheit international und in Frankreich, und dass man da was machen muss. Das hat er auch gesagt. Sie haben auch übrigens anhand von Fotos und von Messergebnissen konnten sie bestimmte Eigenschaften von UFOs rekonstruieren. Schade, gerade wo ich jetzt hier die Live-Aufzeichnung mache, will jemand hier laut Klavier spielen. Das ist sehr schade. Vielleicht hören wir kurz zu, bis der wieder fertig ist. Jetzt aufhören. Gut, okay. Aber könnt ihr mich denn trotzdem verstehen, während der hier spielt? Es gibt ja auch einen Chat, vielleicht könnt ihr da was reinschreiben. Ob ihr mich versteht? Nee, ich kann nicht weitergehen. Ich bin hier ziemlich eingepfercht. Genau, es ist halt live, so ist es halt. Okay. So, also, und ich habe mit Luc Denis, also auch, wir haben zusammen Mittag gegessen gestern, und da habe ich ihn natürlich auch gleich am Schopfer gepackt, die Gelegenheit, also nicht ihn, sondern die Gelegenheit, und ihn mal ausgequetscht über die französischen Fälle und über die Sache, wie er das jetzt nun einschätzt, was in Amerika passiert und ob die Franzosen jetzt nun auch bald vorwärts gehen und Sachen, noch mehr Sachen deklassifizieren oder ein bisschen was sagen. Und er hat ja gesagt, naja, ob wir das machen, und das klang so, wie als hätte er da was zu sagen bei der Entscheidung. Jetzt ist er fertig. Er hat sich seinen Applaus wirklich verdient, aber ich glaube, der muss jetzt an Bord gehen, was unser Glück ist. Also es klang so, als hätte er da was zu sagen, wobei ich das nicht weiß, ob das so ist. Aber jedenfalls, er hat gesagt, naja, jetzt wollen wir doch erstmal abwarten, was die Amerikaner wirklich freigeben. Wollen wir doch erst, gucken wir doch erstmal. Die letzten Berichte, die sie da abgeliefert haben, die waren ja ziemlich dürftig. So hat er das ausgedrückt. Das war sehr diplomatisch ausgedrückt, das hat man gespürt. Und er bezog sich dabei auf die Berichte der UAP Task Force und von Arrow aus dem Pentagon, die diese wirklich lächerlichen paar Seiten freigegeben haben, 7 Seiten oder sowas. Hallo Michel, Chris, Norman, vielen Dank zurück, dass du mir folgst. Und die haben, es ist ja nun wirklich einfach lächerlich, was sie für die Öffentlichkeit freigegeben haben. Und er sagt, er glaubt eben auch nicht, dass sich das so ohne weiteres ändern könnte. Übrigens, da fällt mir noch was ein, was Christopher Mellon gesagt hat. Er hat in seinem Vortrag gesagt, es ist eben die Sache mit der Veröffentlichung, das ist jetzt, man darf jetzt nicht einfach sich vorstellen, dass es so einfach jetzt ja alles Disclosure-mäßig veröffentlicht wird. Also die Leute müssen Sachen geheim halten. Es werden sicherlich Sachen veröffentlicht. Aber was, wenn jetzt wirklich eine richtige Bedrohung dahinter stecken würde? Wir kennen ja nicht die ganze Story. Ich meine, bis vor einer kurzen Zeit haben ja alle Leute noch geglaubt, das sind Außerirdische, die von anderen Planeten kommen. Wahrscheinlich glauben das die allermeisten immer noch. Aber es sieht ja nun so aus, als wäre das ein viel komplexeres Thema. Es ging jetzt hier eigentlich darum, also es ist nicht die Frage, aus welchem Teil unserer Realität sie kommen, sondern ob sie aus hinter unserer Realität kommen. Versteht ihr, was ich meine? Also das sind Fragen, die sich jetzt auftun. Und man hat ja bis vor wenigen, oder um es mal ganz einfach zu sagen, man hat ja bis vor 2 Jahren nicht offiziell gewusst, dass diese Dinger nicht nur im Luftraum auftauchen, sondern auch im Erdorbit und unter Wasser vor allem. Das ist ja erst rausgekommen dadurch, dass der US-Kongress ja diesen Begriff UAP verändert hat in Unidentified Anomalous Phenomena, so dass das auch dieser Begriffsdefinition auch die Sachen unter Wasser mit einschließt. Also das heißt, damit will ich sagen, wir wissen nicht das, was wir nicht wissen. Also wir haben ja nur einen winzigen Ausschnitt aus der Realität, und dieser winzige Ausschnitt gestattet uns nicht zu sagen, wie es wirklich ist. So, okay. Genau, nochmal zurück zu Luc Denis, dem Chef des französischen Raumfahrtverbandes. Der hat, also nicht dieser Kommission, der UAP-Kommission, der hat gesagt, sie haben in einigen Fällen, waren sie auch wirklich in der Lage, Plasma um die UFOs ringsherum festzustellen. Anhand der Fotos, anhand der Wellenlängen, die da gemessen worden sind, konnte man sehen, die sind von einem Plasma umgeben. Und Plasma ist sehr heiß, und Plasma ist potenziell auch schädlich für die Augen und so weiter. Also das ist eine sehr interessante Sache. Dann Philippe Guillemot, das ist der französische Physiker vom Centre National de la Recherche Scientifique. Und der ist eigentlich damit bekannt geworden, dass er ein Modell entwickelt hat, das Synchronizitäten erklärt, also diese seltsamen Zufälle, die da immer passieren, und hat damit sozusagen eine Brücke zwischen Wissenschaft und Bewusstsein geschaffen, hat aber bei diesem Kongress nicht über dieses Modell geredet, sondern über UAP-Technologie. Und es war ein sehr technischer Vortrag, dem zu folgen auf Französisch war relativ anspruchsvoll. Ich habe ein bisschen was mit meinem Handy mit aufgezeichnet. Übrigens die ganzen Videos davon, die kann man sich angucken auf der Webseite inexplore.tv, also .tv, inexplore.tv, gegen eine Gebühr wahrscheinlich. Und da gibt's auch eine englische Version, nehme ich ja an. Also es wurde ja alles simultan gedolmetscht. Überhaupt die ganze Organisation des Kongresses war hervorragend. Das muss man wirklich sagen. Also die haben sich da richtig, richtig Mühe gegeben. Das war ultra professionell. Und es waren auch viele Leute dabei, denke ich, aus der französischen Regierung. Also das, nicht nur, dass ich das denke, sondern das weiß ich, dass dort auch wirklich Leute von der französischen Regierung dabei waren, die sich das inkognito angeguckt haben. Also das war schon wirklich gut. Und Philippe Guillemot hat, wenn ich mich richtig, lass mich mal kurz in meinem Gedächtnis kramen, hat im Grunde was ganz Ähnliches gesagt, was wir von Jacques Vallée kennen, was wir von Burkhard Heim kennen, was wir von José Antonio Caravaca aus Spanien kennen, dass es sich hier um multidimensionales Geschehen handelt, was sich hier eben manifestiert. Ich kann aber jetzt, beim besten Willen kann ich jetzt keine weiteren Details zum Vortrag sagen, aber ich liefere das nach. Ich habe ein bisschen was mitgezeichnet, wie gesagt. Moment mal, was war denn am Samstag noch? Da war noch eine internationale Roundtable-Discussion und da war Christopher Mellon dabei, Jacques Vallée, Luc Denis und Vinnie Adams. Übrigens Vinnie Adams von Disclosure Team. Vinnie, if you're seeing this, doing a great job. It was a great job moderating this conference. Respect. Sie haben dort mal ein bisschen so geredet, haben alle angeprangert, dass es halt ein großes Stigma gibt. Jacques Vallée hat auch gesagt, wir dürfen uns nicht erwarten, dass die Regierung uns alles freigeben wird. Es ist aber, selbst wenn sie ein bisschen was freigibt, das große Rätsel bleibt. Wir brauchen junge Forscher, die wirklich in Zukunft das weitermachen, was wir begonnen haben. Denn irgendwann gehen wir woanders hin oder sterben. So hat er das ausgedrückt. Also ich habe auch mit ihm kurz gequatscht. Und auch endlich ein Selfie gemacht. Ich habe jetzt mit meinem Held Jacques Vallée habe ich jetzt ein Selfie. Das ist toll. Wir haben schon so oft geredet miteinander, aber immer über Zoom oder Interviews gemacht oder so. Jetzt haben wir uns mal persönlich getroffen. Er ist ein total netter Mensch, muss ich auch sagen. Auch seine Frau ist sehr nett. Der ist gleich auf mich zugekommen, als er mich gesehen hat. Also Jacques Vallée ist ein toller Typ, wirklich. Jacques Vallée, genau, hat gesagt, man muss es also in Zukunft weiter fortführen. Das große Rätsel bleibt. So, und dann kam Avi Loeb noch am Samstag. Das ist ja der Chef vom Galileo-Projekt an der Harvard University, Astrophysiker. Und Avi Loeb hat nochmal seine Forschung vorgestellt mit den Meteoritenstückchen, die er auf dem Boden des Pazifik gefunden hat. Aufgrund von Tipps aus dem US-Verteidigungs-Establishment. Er hat ja im Grunde nochmal dasselbe erzählt, was er auch kürzlich im mexikanischen Kongress vorgestellt hat. Und ich habe aber dann, da gab es eine Frage-Antwort-Runde und da habe ich die Gelegenheit genutzt, ihn zu fragen, was er denn da meinte, denn nicht wegen dieser Meteoritgeschichte, die finde ich ja spannend, aber das hat jetzt nichts mit UFOs zu tun, aber er hat ja das Galileo-Projekt hat ja einen Tweet abgesetzt vor ein paar Tagen, vor 6 Tagen. Da hat Galileo-Projekt gesagt, wir untersuchen ein Ereignis in New England am 20. Oktober zwischen 7:30 und 8 Eastern Time, also New York Zeit. Habt ihr eine Outdoor-Security-Kamera mit Audio, die in diesem Zeitrahmen gelaufen ist? Wenn so, dann würden wir gerne euer Videomaterial kriegen, könnt ihr uns das schicken. Und das klang natürlich interessant, weil das ist das allererste Mal, dass ich gehört habe, dass das Galileo-Projekt von der Harvard University tatsächlich selber aktiv einen UFO-Vorfall untersucht. Da muss ich ihn dann also gleich fragen. Und da hat er gesagt, ja, sie haben da mit ihren Mikrofonen ein seltsames Geräusch aufgenommen in der Gegend.
Right, this is puzzling. We don't know what it is. Our acoustic system recorded a sound signal that cannot be attributed to anything familiar. One possibility, I mean, that was a day before the peak in a meteor shower that took place in the area. So it's possible that it's related to the meteor shower, but we don't know because we have no imaging.
Sie sind sich halt nicht sicher und sie wollen deswegen sicher gehen und deswegen das Zeug schicken. Das war also dann Samstagabend und ich habe dann den Samstagabend dann noch verbracht in kleiner Runde mit den französischen, also in einer pur französischen Runde mit den französischen Referenten. Da saßen neben mir Eric Zürcher, über den ich gleich noch was sage. Luc Denis saß da, Philippe Guillemont, Fabrice Bonvin und da war auch Dominique Filol dabei. Das ist der Filmemacher, das ist derjenige, der den O-Ton gekriegt hat, ich glaube von dem früheren Verteidigungsminister in Frankreich, der gesagt hat, das ist ein ernstes Thema und wir müssen das ernst nehmen und so. Und der Film dazu heißt OVNI une affaire d'État, also UFOs eine Staatsaffäre, eine wichtige Sache für den Staat so. Genau, und der war also auch da, hatte bis dahin nicht geredet. Ich habe auch keinen Vortrag von ihm gesehen, weil ich jetzt eher abhauen musste. Der einzige Direktflug ging halt jetzt erst. Aber er hat auch jetzt, nachdem ich dann abgehauen bin, wohl noch die ersten 15 Minuten seiner neuen Dokumentation gezeigt über den Fall. Über den Fall Valensole, die UFO-Landung von Valensole. Also die Leute, die auf Exo-Magazin Abonnenten sind, die kennen diesen Film sicherlich. Ich habe da auch mal so einen kleinen 1-Stunden-Doku-Feature gemacht über den Jahrestag dieser UFO-Landung in den Lavendelfeldern der Provence. Mit dem Bauern Maurice Mass, der eines Morgens dort stand, Zigarette geraucht hat, dann hört ein komisches Geräusch, geht um den Steinhaufen rum, hinter dem er gesessen hat, und sieht dort ein komisches Ding, eiförmiges Ding und zwei Figuren, die dort rumwandern, unweit von diesem Ding und geht dann dahin. Und als die Wesen ihn sehen, richten sie einen Stab auf ihn und da kommt ein Licht raus und er wird bewegungsunfähig gemacht. Also er kann sich nicht mehr bewegen und dann klettern die beiden Typen in ihr Fluggerät rein und zischen ab. Und das steht alles in dem offiziellen Untersuchungsprotokoll der französischen Gendarmerie, die den Fall sehr ernst genommen haben. Und die haben den untersucht, Landespuren gesichert und alles und so. Und das ist also alles in den offiziellen französischen Polizeiprotokollen drin. Keiner zweifelt an der Authentizität dieses Zeugen, weil es gibt verbrannte Pflanzenspuren dort in der Nähe. Es gibt eben diese Bodenproben, es gibt ausführliche Befragungen mit dem Zeugen und so. Also die Polizei hat keinen Zweifel, dass er die Wahrheit gesagt hat. Und das ist also alles... Das ist ein Fall, der bis heute bei der französischen offiziellen UFO-Forschungsagentur GEPON als Kategorie D gelistet ist. D sind die wirklich ungeklärten Fälle, die wirklich anomalen Sachen. Ja, also das ist also der Film, der jetzt demnächst rauskommt von Dominique Filhol über Valensole. So, und dann heute Morgen kam also dann mein großer Held trat ans Mikrofon, Dr. Jacques Vallée, der 1965 seine Doktorarbeit über künstliche Intelligenz geschrieben hat. Da sieht man mal, wie weit der seiner Zeit voraus ist, dass er 1965 schon über künstliche Intelligenz promoviert hat und daran gearbeitet hat. Gut, ich erzähle jetzt mal, was er erzählt hat. Also er sagt, er hat eigentlich einen ziemlich kurzen Vortrag gehalten und hat gesagt, wir müssen davon ausgehen, es wird ja so gesagt, es sind nur 2% nicht erklärbar von den Fällen, die so berichtet werden, ja. Die allermeisten Fälle sind erklärbar. Und deswegen wird immer dann so gerne gesagt, es gibt ja auch in Deutschland so ein paar Experten, die sind der Meinung, wenn 98% der Fälle geklärt sind und nur 2 sind ungeklärt, dann bedeutet das ja, dass wir wahrscheinlich die restlichen 2% auch noch klären könnten, wenn wir genügend Daten hätten. Also gibt es da gar kein echtes Phänomen. Und Jacques Vallée hat aber darauf hingewiesen, dass sie auch Untersuchungen gemacht haben, was das Meldeverhalten von Berichten angeht in Bezug auf die Étrangeté oder Strangeness oder Fremdartigkeit, wie man auf Deutsch sagt. Also anders gesagt, von den Fällen, die berichtet werden, die von den echten, authentischen UFO-Fällen, die berichtet werden, sind die wirklich richtig krass fremd sind, halt die seltensten. Die werden auch am seltensten gemeldet in dieser Statistik. Aber das könnte halt ein Trugschluss sein, sagt er. Aber sie haben rausgefunden, dass je krasser der Fall ist, desto seltener wird er gemeldet. Das heißt, es könnte da eine große, große Dunkelziffer geben, denn es werden ja die allermeisten Fälle gar nicht gemeldet. Es könnte also eine sehr große Dunkelziffer geben von Fällen, die wirklich, wirklich sehr, sehr seltsam sind. Und das sind dann eben solche Nahbegegnungen, solche Landungen und so weiter. Hat also gesagt, die werden niemals berichtet und es kann schon sein, dass es einen Bericht dazu gibt, aber der ist auf jeden Fall nicht öffentlich. Und dann eine Sache, die er noch, also man muss Jacques Vallée wirklich immer sehr gut zuhören. Man merkt auch immer, wie er genau überlegt, was er sagen kann und was nicht. Weil was er gesagt hat, war, er steht ja auch noch unter Geheimhaltung. Er hat ja für ORSEP, fürs Pentagon, hat er ja diese riesengroße UFO-Datenbank gemacht, ja, über die wir jetzt ein bisschen mehr erfahren haben in dem neuen Buch von Colin Kelleher und James Rakatsky, den beiden Chefs von ORSEP. Jetzt das Interessante bei Jacques Vallée ist halt, da er immer noch der Geheimhaltung untersteht, sucht er sich seine Worte immer sehr genau aus. Und wir wissen ja, dass, oder sagen wir, fangen wir mal so an, er wurde gefragt, ob denn die Forschung mit den Metamaterialien weitergeht. Wir wissen, die Metamaterialien, das ist die Story mit den geborgenen angeblichen UFO-Trümmerteilen, die tatsächlich eine seltsame Komposition, also seltsame Zusammensetzung aufweisen, aus hauchdünnen Bismut-Magnesium-Schichten, die tatsächlich so eine Art Wellenleiterfunktion erfüllen, was man erst sehr viel später herausgefunden hat. Und da gab es eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Two Stars Academy, also zwischen privaten Unternehmen und dem US Army Ground Systems Command, zur Erforschung dieser UFO-Trümmerteile, ganz offiziell, um sich revolutionäre Vorteile zu verschaffen. Und das ist aber jetzt irgendwie, der Vertrag ist abgelaufen, man hat nichts mehr davon gehört und es scheint jetzt alles im Sande verlaufen zu sein. Und deswegen war jetzt eben die große Frage, wie das da weitergeht. Und darauf hat er geantwortet, ich zitiere also so mehr oder weniger Gedächtnisprotokoll: Ja, wir haben ja leider keinen Zugang zu einem geborgenen Fluggerät, aber wir haben Trümmerteile, die nicht geheim sind und die kann man ja, das ist zwar wissenschaftlich nicht besonders befriedigend, aber die können wir ja untersuchen. So, und das ist aber sehr interessant, weil das mit dem geborgenen Fluggerät, das ist ja genau die Geschichte, die gerade passiert mit David Grush und mit David Grush, der ja gesagt hat, wir haben schon längst ein geborgenes Fluggerät, und dann James T. Lakatsky, der ehemalige Leiter dieses ORSEP-Programms, der jetzt neulich eben auch in einem Interview gesagt hat und der es auch im Buch geschrieben hat, dass die US-Regierung im Besitz eines geborgenen Fluggerätes nicht menschlicher Herkunft ist und dass sie sich sogar Zugang zum Inneren verschafft hätten und so. Also er hat sozusagen damit jetzt nochmal bestätigt zwischen den Zeilen, dass das tatsächlich der Fall ist. Und ich gehe davon aus, dass er das schon eine ganze Weile weiß, weil er, also das hat er immer wieder zwischen den Zeilen anklingen lassen, dass es so ist. Was er auch noch gesagt hat, was interessant ist, es findet ja in 2 Wochen der Gründungsakt einer neuen Stiftung statt an der Stanford University. Das ist die Soul Foundation von Professor Gary Nolan von der Stanford University. Christopher Mellon macht mit. Ein paar andere Leute machen noch mit, Anthropologen und Computerwissenschaftler und solche Leute. Und die wollen eben das versuchen, was halt viele Leute von der US-Regierung erwarten, nämlich dass die US-Regierung jetzt ihnen sagt, was mit den UFOs los ist, ja. Und Jacques Vallée sagt halt, das Militär, die betrachten das halt immer nur als eine Bedrohung und es dreht sich alles nur um Bedrohung. Aber wenn wir jetzt wirklich rausfinden wollen, was es damit auf sich hat, und auch die Technologie für den zivilen Teil nutzbar machen wollen, dann müssen wir das selber machen. Und das ist das, was die bei dieser Soul Foundation vorhaben. Und er sagt, wenn ich ihn richtig verstanden habe, dass sie in 2 Wochen bei dem Gründungsakt der Soul Foundation ein Projekt vorstellen wollen, wo es um diese UFO-Trümmerteile geht. Das wird also in 2 Wochen, denke ich, nochmal eine Meldung sein. Und er sagt, da steckt auch ein Riesenpotenzial drin in der ganzen Geschichte. Also es geht ja hier um Antigravitation, es geht um neue Energietechnologien, es geht um ein großes Interesse von Firmen in den USA. Sabrul hat ja gesagt, also er hat den Vortrag auf Französisch gehalten, was auch schön ist. Ich liebe das Französisch von Jacques Vallée zu hören. Sabrul heißt, also hinter den Kulissen kocht es gewaltig. Also das ist jetzt gerade das Thema überhaupt, diese UFO-Trümmerteile, die geborgenen UFO-Trümmerteile nutzbar zu machen, um sich technologische Fortschritte zu verschaffen, hoffentlich für den zivilen Sektor. Das wäre doch wirklich mal was, nicht nur irgendwie dann ein neuer Militärtransporter, ja. Und noch eine Sache zu Jacques Vallée, der hat gesagt, und wie gesagt, das mit dem Disclosure, so wie die Leute sich das vorstellen, das wird nicht so schnell gehen, sondern das kann durchaus noch 5 Jahre dauern, bis es soweit ist, weil es erstmal sehr viel noch geschaffen werden muss. Es müssen ganz viele Sachen erstmal noch erledigt werden, bevor man soweit gehen kann. Also das wird jetzt ein Prozess, ein Hin und Her die nächsten 5 Jahre, wo es darum geht, ja, wie viel können wir sagen, was können wir denn da machen, wie gehen wir damit um, dass wir nicht alleine sind und so. Da sind jetzt also ganz, ganz viele Experten gefragt, Leute, die sich mit dem Thema auskennen, Soziologen, Physiker, Biologen, alle möglichen Leute, die jetzt also wirklich interdisziplinär diese Sache angehen müssen. Auch Juristen sind gefragt. Es tun sich jetzt jede Menge rechtliche Fragen auf, die jetzt alle dringend geklärt werden sollten. Und das kann also, wie gesagt, noch ein paar Jahre dauern, bis es dann wirklich soweit ist. Aber das finde ich auch gut so, weil wenn sich das jetzt, wenn jetzt zack, plötzlich das klar wäre, ich meine, gucken wir uns doch mal an, dass die Menschen gerade miteinander veranstalten. Ja, es ist ja nicht abzusehen. Die Menschen schaffen es ja auch schon, Chaos unter sich anzurichten, ohne dass irgendein externer Faktor dabei ist. Und jetzt stellen wir uns mal vor, jetzt kommen ja noch die Aliens ins Spiel, also will ich lieber hier nicht dabei sein. Ja. Also deswegen, wie gesagt, ich finde es gut, dass das ein bisschen dauert und dass das ordentlich geplant wird und vielleicht kann ich auch einen kleinen Teil dazu beitragen. So, und dann kam Eric Zürcher dran. Ein französischer Historiker, hat Geschichte studiert, ist seit 50 Jahren am Thema dran, weil er 1975 selbst eine krasse UFO-Sichtung hatte. Er hat mir gestern Abend beim Abendessen erzählt, er stand im obersten Stock auf dem Balkon und da kamen über dem Haus schwebten so komische zigarrenförmige Objekte vorbei. Ich glaube, es waren 3 zigarrenförmige Objekte, ziemlich groß, bläulich leuchtend, die aber so davongeflogen ist. Sie sind nicht so geflogen, sondern sie sind so geflogen. Und sie sind auch nicht einfach so geflogen, sondern die waren 3 und die haben sich immer so komisch bewegt, die haben immer so hin und her geschaukelt. Aber so, dass die drei irgendwie im Gleichtakt geschunkelt sind. Und das fand er also sehr, sehr seltsam. Und das hat sein Interesse eben geweckt und deswegen hat er sich da reingestürzt, hat unzählige Fälle auch selber untersucht und mit Zeugen gesprochen. Er hat mir gestern Abend erzählt, da war ein total krasser Fall von dem ehemaligen Kriegshelden und Polizisten und also Waffenträger, der hatte so eine kleine Jagdhütte irgendwo in den Bergen, im Nirgendwo, das ist also auch schon viele Jahre her, 70er Jahre, da gab es gar keinen Strom und nichts und der hat dort der war dort in dieser Hütte und dann hat er draußen ein Geräusch gehört und da waren irgendwelche komischen Wesen und die haben den gesehen und sind dann in den Wald verschwunden. Und was macht der Typ? Der rennt denen hinterher und folgt eine Stunde lang den Spuren, weil er ja ein Spurenleser ist, er ist ja ein Hobbyjäger, folgt diesen Spuren und kommt irgendwann auf einer Lichtung, nach einer Stunde kommt er auf einer Lichtung an, wo ein riesengroßes Fluggerät steht und diese Wesen laufen auf das Ding zu und dann rennt er auf die zu, weil er denkt, ich muss diese beiden Typen kriegen, bevor die in das Fluggerät reinkommen. Er rennt auf die zu und dann gibt's irgendwie einen Lichtblitz und dann sind die alle weg und er hatte sich selber Spuren gelegt, damit er den Weg zurückfindet. Also damit er mitten im Dunkeln im Wald, damit er überhaupt den Weg zurückfindet. Und es gibt diesen Lichtblitz, das Objekt ist weg, die Viecher sind weg. Und er ist völlig allein im Wald und hat keine Ahnung, wo er ist. Und verirrt sich im Wald, findet seine eigenen Spuren nicht mehr, obwohl er ein totaler Experte ist darin. Und und erst am nächsten Morgen hat er dann den Weg zurückgefunden und also das hat der Eric Zürcher alles selber untersucht und selber verifiziert und so weiter. Und das ist nur einer von vielen krassen Fällen von Nahbegegnungen, die er untersucht hat. Da gibt es ja hunderte dokumentierte Fälle. Und eben das Interessante an diesen Begegnungen, diesen wirklichen Nahbegegnungen ist ja, die Nahbegegnungen sind die, wo wirklich so ein Objekt vor den Leuten landet. Das ist sowas wie was ich vorhin, was ich im ersten Teil erzählt habe mit Maurice Mass aus Valensole, der wirklich nur ein paar Meter von dem Fluggerät weg war. Das ist eben das Krasse dabei. Keine Nahbegegnung gleicht der anderen. Die sehen immer unterschiedlich aus. Die Wesen sehen unterschiedlich aus. Die Fluggeräte sehen unterschiedlich aus. Es gibt kein Modell, das dem anderen gleicht. Und das ist übrigens jetzt das dritte Mal in kurzer Zeit, dass ich das gehört habe. Weil zum ersten Mal habe ich das jetzt neulich gehört von José Antonio Caravaca aus Spanien. Der hatte seine Theorie, Teoría de la Distorsión, nennt er das, seine Verzerrungstheorie. Da hat er das auch schon konstatiert, dass halt das immer völlig unterschiedlich aussieht. Und seine Theorie besagt ja, dass die UFOs eigentlich diese Nahbegegnungsfälle, das ist eigentlich nicht ein Flugobjekt, sondern das ist nur das Produkt einer komplexen Interaktion zwischen dem Bewusstsein des Beobachters und einem multidimensionalen Agens, um es mal so zu sagen. Also das, was der Zeuge da sieht, ist es nicht das, was es ist, sondern das, was sein Bewusstsein ihm vorgaukelt, was es ist. Kurz gesagt. Und das hat immer was mit seinem eigenen Werdegang und seiner eigenen Geschichte zu tun. Und sowas Ähnliches hat halt Erik Zürcher hier eben auch gesagt. Und er sagt, es scheint so zu sein, als hätten die eine Sprache, als wäre es eine Sprache, eine Metasprache, um uns auf Sachen aufmerksam zu machen, um uns bestimmte Symbole mitzuteilen. Wie in der Semiotik. Er hat dann auch hier diesen berühmten Umberto Eco, den berühmten Semiotiker, zitiert und so weiter. Und das macht eigentlich schon Sinn, ja. Also, dass man auf die Art und Weise, dass es sozusagen universelle Symbole sind, die wir sehen und die irgendeine unbewusste Wirkung in uns entfalten, deren wir uns in dem Moment, wo wir sie sehen, überhaupt nicht klar sind, sondern vielleicht erst Wochen oder Monate oder Jahre später, was auch eine Erklärung dafür sein könnte, dass ja, das Leben von den Leuten, die UFOs gesehen haben, Kopf steht und dann sich völlig verändert im Laufe der Wochen und Monate danach. Das hat ja der ORSET-Programmmanager auch gesagt, Colin Keller. Sie haben in diesem geheimen Forschungsprojekt ja UFO-Zeugen über Monate, teilweise über Jahre auf die psychologischen Effekte hin untersucht und haben festgestellt, da gibt's also große, also die psychologischen, die langfristigen psychologischen Auswirkungen, die werden immer sichtbarer, je länger man da dran bleibt. Genau, also Meta-Language als Mittel der universellen Kommunikation finde ich einen neuen, interessanten Gedanken. Bin ich jetzt auch noch nicht so, habe ich noch nicht so in der Klarheit gehört. Also, aber dass es natürlich irgendeine Botschaft sein muss an die Menschheit, das ist schon klar. Also das ist jetzt wirklich interessant, das zeichnet sich jetzt in den informierten UFO-Forscherkreisen, also jetzt international, muss ich sagen, ab, dass die davon ausgehen, dass es sich hier wirklich um eine Meta-Botschaften handelt, um einen Einfluss auf das Kollektiv der Menschheit zu nehmen oder sie irgendwie zu inspirieren zu irgendwas. Also und übrigens gehen die da völlig unabhängig davon aus. Also der eine weiß von dem anderen nichts und so. Die sind unabhängig voneinander auf die Idee gekommen. Das finde ich interessant. Ich weiß das nur, weil ich zufälligerweise in Spanien und in Frankreich eben in diese UFO-Kreise involviert bin. Sonst hätte ich es gar nicht mitbekommen. Aus Deutschland sowieso nicht. Okay, und dann letzter Punkt, den ich noch ansprechen will, ist Christian heißt er. Und der ist ein Frachtpilot aus Holland, der Fotograf ist und der fliegt richtige große Boeing-Flugzeuge mit Fracht. Er fliegt wöchentlich, also lange Strecken durch die ganze Welt, USA, Luftraum und also alles und so, und hat eben 2014 oder so mal was Komisches gesehen. Er hat schon vier komische Meldungen, vier komische Sichtungen gehabt. Und eine davon begab sich über Spanien, hat er mir erzählt. Also er hat eine Stunde lang Süden von Spanien war da ein scheinbar riesiges Objekt, was in weiter Entfernung vor dem Flugzeug hergeflogen ist. Und sie hatten überhaupt keine Ahnung, was es ist. Sie haben die Luftsicherung, also die zivile Ground Control angerufen und gefragt, was ist denn das hier und so. Da haben die gesagt, keine Ahnung. Da waren sie sehr interessiert. Also haben gesagt, wir sehen da nichts. Und zwei Minuten später haben die sich nochmal bei ihm gemeldet und haben gesagt, also jetzt die militärische Luftraumüberwachung ist jetzt auf den Fall aufmerksam geworden. Die interessieren sich sehr dafür, was sie da sagen. Können Sie die mal anfunken? Und dann hat er die Frequenz gewechselt und hat dann mit denen darüber geredet, was er dort sieht. Und das spanische Militär war sehr, sehr interessiert daran, was das für ein Flugobjekt ist. Weil das darf ja dort nicht sein und sie hatten es nicht auf dem Schirm. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und das hat er aber gesagt, das unterscheidet sich extrem von Land zu Land. Also in Deutschland zum Beispiel hat er auch mal was gemeldet, als er gerade über dem Bereich Nürnberg war und hat es dann an die Flugsicherung in München gegeben und dort sei er so richtig abgewiesen worden, so richtig genervt, so wie, ah ja, okay, flieg weiter, so. Das war so der Tonfall in Deutschland. Und das hat ihn halt so wirklich geärgert. Und inzwischen ist es so, er hat ein paar Interviews schon gegeben und das hat aber lustigerweise als Nebeneffekt, als nie gewünschter, nie beabsichtigter Nebeneffekt bewirkt, dass er, dass sich viele andere Berufskollegen bei ihm gemeldet haben, also andere Piloten, die genau solche Sachen auch erlebt haben und nicht wissen, wohin damit, weil es gibt keinen Meldemechanismus für seltsame Flugobjekte im Luftraum für sowas. Das gibt zwar für allen möglichen Mist, also für technische Fehlfunktionen und sowas. Es gibt alles Mögliche, gibt es irgendwelche Meldeformulare, aber nichts für UFOs. Und das muss sich ändern, sagt er. Und er ist auch wirklich gerade dabei, in Zusammenarbeit mit einer niederländischen Organisation, deren Namen mir jetzt gerade entfallen ist, da Gespräche zu führen. Er weiß, es finden sogar Gespräche mit hochrangigen EU-Politikern statt, hat keine Details öffentlich gesagt, hat aber gesagt, im Hintergrund brummt es. Ja, also das ist so die Nummer. Okay, so, das, ja, und dann musste ich gleich aufspringen und zum Flughafen. Ich habe also dann leider noch Michel Vaillant von der GEPAN verpasst, aber mit dem werde ich sicherlich auch noch mal sprechen demnächst. Und in San Marino ist ja zeitgleich jetzt auch ein interessantes Event gewesen, wo auch ein Interview mit David Grush gezeigt wurde, was wir jetzt demnächst hoffentlich dann auch außerhalb der San Marino-Konferenz sehen werden. Also es wird spannend. Ich gehe davon aus, die Sache wird sich jetzt immer weiter professionalisieren und wir werden viele schöne neue Sachen erleben. Und das Jahr ist ja auch noch nicht vorbei, nicht wahr? So, und jetzt mache ich erstmal Schluss und muss gucken, ob ich überhaupt im richtigen Gate sitze, weil inzwischen war hier Lissabon und Barcelona dran und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier am richtigen Gate sitze für Palma. Also dann, saludos cordiales, oder ich bin ja in Frankreich, also au revoir mes amis, on se verra très bientôt, au revoir et à la prochaine. Au revoir, bonjour, sourire, au revoir, merci.